ARD.
Es ist Samstag, der 17. August 2024. Wir befinden uns in Eilbek, das ist östlich der Alster in Hamburg. Wir sind in der Schellingstraße im Hinterhof. Am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr wird im vierten Stock des Hauses plötzlich eine Balkontür aufgerissen. Eine Frau eilt panisch auf den Balkon. Sie verharrt dort keine Sekunde, sondern klettert auf die Brüstung und sie springt hinunter, 15 Meter in die Tiefe.
Das geht sofort richtig unter die Haut und hinterlässt schlimme Bilder, die ich sofort im Kopf habe. Deshalb gleich hier auch eine Triggerwarnung für euch. Wir werden in dieser Folge über häusliche Gewalt sprechen und eben über einen Mann, der seine Freundin offenbar in den Tod getrieben hat.
Wir fragen uns, kann jemand, der andere in den Tod treibt, für diesen Tod verantwortlich gemacht werden? Oder nur für die vorausgegangene Tat, also zum Beispiel eine Misshandlung? Und wir zeigen auf, dass die Rechtsmedizin manchmal eine ganz zentrale Rolle bei der Aufklärung eines Verbrechens spielt.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg mit Jura-Examen. Ich sitze bei allen spannenden Prozessen mit im Saal, direkt hinter den Angeklagten. Ich beobachte da das Geschehen. Und das, was ich da erlebe, das erzähle ich euch alles hier in diesem Podcast.
Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin Anna Rüther, auch ich bin Journalistin. Und von mir gibt es hier immer noch den Hinweis auf die ARD-Audiothek. Da findet ihr diesen Podcast nämlich immer zwei Wochen früher als auf allen anderen Plattformen. Also am besten dort gleich mal abonnieren. Und Elke, an diesem Fall, für den du uns jetzt hier mit nach Hamburg-Eilbek nimmst, erinnere ich mich tatsächlich auch noch ganz gut. So schlimm wie der war, stand er natürlich in allen Zeitungen und ging auch durch alle Nachrichtensendungen. Der hat schon wirklich tagelang für Schlagzeilen und für sehr viel Entsetzen in der Stadt gesorgt. Zumal der Freund von Deborah, der sie ja in den Tod getrieben haben soll, dann sogar auch noch geflohen war. Er hatte sich ins Ausland abgesetzt. Aber ich denke, wir fangen einfach mal ganz von vorne an.
Deborah und Anouar lernen sich im Frühjahr 2024 kennen. Sie ist 36 Jahre alt, er ist 4 Jahre jünger. Deborah hat beruflich irgendwas mit Marketing und PR zu tun. Die beiden begegnen sich das erste Mal in einer Bar auf der Reeperbahn. Anouar hat 2 Staatsangehörigkeiten. Er ist Marokkaner und libyscher Staatsbürger. Er wohnt zu der Zeit in einer Wohnunterkunft in Neu-Wulmsdorf am Stadtrand von Hamburg. Anouar jobbt gelegentlich in einem Security-Unternehmen. So 2 bis 3 Mal die Woche ungefähr arbeitet er da. Er muss schon länger in Hamburg sein, denn er hat hier schon mit einer anderen Frau einen kleinen Sohn. Das Kind lebt bei der Mutter, von ihr ist Anouar getrennt. Die beiden, also jetzt Deborah und Anouar, werden ein Paar. Da Anouar in dieser Unterkunft wohnt, treffen sie sich mehr bei Deborah als bei ihm. Sie lebt in Eilbek in ihrer eigenen Wohnung. Ihr neuer Freund, der wohnt irgendwann dann weitgehend mit bei ihr. Irgendwann hat er auch Kleidung und so da und manchmal startet er auch da morgens zu seinem Job. Aber die Beziehung der beiden ist schnell wechselhaft. Deborah ist richtig schwer verliebt, aber es ist nicht alles Sonnenschein. Es zeigt sich schnell, dass die beiden doch recht unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es gemeinsam weitergehen soll. Für Anouar ist es eine Freundschaft plus. Sie treffen sich gelegentlich, haben auch Sex miteinander, verbringen Zeit miteinander, gehen zusammen aus. Deborah will was anderes. Man muss wohl sagen, sie will eindeutig mehr. Sie wünscht sich eine echte Beziehung mit Verbindlichkeit, mit gemeinsamer Zukunft, mit Zusammenleben, Kindern. Davon träumt sie. Die beiden streiten sich immer wieder darüber. Mal macht Anouar Deborah Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft, mal zerstört er sie. Ein Auf und Ab, ein Wechselbad der Gefühle. Diese Beziehung mit ihrem neuen Freund setzt Deborah zu. Glück und Leid liegen nah beieinander, sie wechseln sich in kurzen Intervallen ab. Rund um den 17. August 2024 verbringen die beiden viel Zeit miteinander. Sie sind da auch zusammen in der Stadt unterwegs. Erst auf der Reeperbahn in St. Pauli, aber auch auf dem Steindamm in der Nähe des Hauptbahnhofs und auf dem Jungfernstieg. Sie trinken dabei auch Alkohol. Am Samstagnachmittag dann sind sie bei Deborah in der Wohnung. Da trinken sie noch weiter, sie haben dann auch noch Sex. Dann passiert etwas. Die Stimmung kippt. Die beiden geraten in Streit. Und da fängt Anouar an, Deborah zu schlagen. Er misshandelt sie schwer. In Panik, um vor ihm zu fliehen, reißt sie die Balkontür auf. Sie klettert auf die Brüstung und springt runter. Als sie auf dem Boden aufschlägt, ist sie noch kurz bei Bewusstsein. Ein Nachbar hat alles mit angesehen. Er rennt sofort hin, er will ihr helfen, wählt sofort den Notruf, die 112. Und als er bei Deborah ist, schafft sie es auch noch, ihm mit letzter Kraft etwas zuzuflüstern. Mein Freund hat mich verprügelt, er wollte mich umbringen. Das sagt sie noch, dann verliert sie das Bewusstsein. Wenige Stunden später, um 20.20 Uhr, stirbt Deborah im Krankenhaus.
Was für eine grauenhafte Geschichte.
Es ist entsetzlich. Anouar flieht sofort. Er rennt aus der Wohnung, aus dem Haus. Erst versteckt er sich offenbar noch kurz in Hamburg, dann setzt er sich ab. Die Polizei vermutet ihn im Ausland. Sie sucht mit internationalem Haftbefehl nach ihm und sie gibt auch eine Öffentlichkeitsfahndung nach ihm raus.
An dieses Foto von dieser Öffentlichkeitsfahndung erinnere ich mich auch noch. Da steht er vor einer Bushaltestelle. Man erkennt im Hintergrund das Bushaltestellenschild von Neu-Wulmsdorf. Er trägt ganz normale, legere Klamotten, nichts Auffälliges, ganz normale Statur, eher ein bisschen zart als besonders kräftig. Knallgelbes Basecap, das erinnere ich noch. Also gar kein unsympathischer Typ, jedenfalls nicht auf diesem Foto.
Man befürchtet allerdings, dass er sich noch weiter abgesetzt haben könnte. Er hat ja schließlich die marokkanische und die libysche Staatsangehörigkeit. Er kann also auch irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent sein. Im November aber wird er dann tatsächlich aufgespürt. Er ist in Italien, in Vigevano, das ist ein Ort südwestlich von Mailand. Da in diesem Ort wird er verhaftet. Von Italien wird Anouar nach Deutschland ausgeliefert und er kommt in Hamburg in Untersuchungshaft.
Dann erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Anouar. Am 21. Mai 2025 geht es in den Gerichtssaal 237 im Hamburger Landgericht. Sein Prozess beginnt und die Staatsanwältin verliest zu Beginn die Anklage. Von welchem Tathergang geht sie denn aus, Elke?
Sie geht davon aus, dass Folgendes passiert ist. Anouar und Deborah sind am Nachmittag des 17. August in Streit geraten, worüber ist unbekannt. Er hat massiv gewaltsam auf sie eingewirkt, so formuliert es die Staatsanwaltschaft in der Anklage. Dadurch sei Deborah derart in Panik geraten, dass sie sich über das Balkongeländer in die Tiefe gestürzt hat. Er, Anouar, floh dann in Richtung der U-Bahn-Station Ritterstraße in Hamburg. Die Staatsanwältin sieht da mehrere schwerwiegende Straftaten verwirklicht. Zum einen eine Körperverletzung mit Todesfolge, weil er Deborah misshandelt und dadurch in den Tod getrieben haben soll. Das wird dann die zentrale Frage im Prozess werden, ob ihm ihr Sprung und damit ihr Tod auch wirklich zugerechnet werden können. Dann wirft sie ihm natürlich die gefährliche Körperverletzung selbst vor und dann... Er war nach dem Sprung von Deborah ja direkt geflohen, also erst weg vom Tatort und dann raus aus Hamburg und schließlich hat er sich ja dann sogar bis nach Italien abgesetzt. Er hat also gar nicht versucht, ihr noch zu helfen, als sie da auf dem Boden aufgeschlagen war und ihr Leben womöglich noch zu retten. Und deshalb ist er auch noch wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen angeklagt.
Aber wieso denn versuchter Totschlag? Also tot ist sie ja nun zweifelsfrei.
Ja, das klingt natürlich irgendwie falsch, ist aber juristisch durchaus korrekt so, nur eben ein bisschen kompliziert. Es war so, dass Deborah nach ihrem Sprung aus dem vierten Stock gar nicht mehr zu retten gewesen wäre. Sie war schon so schwer verletzt, dass sie das auch bei sofortiger medizinischer Hilfe nicht hätte überleben können. Anouar hätte sie umgekehrt also nicht mehr dadurch töten können, dass er ihr nicht half. Ein Totschlag durch Unterlassen, wie es da juristisch geheißen hätte, war gar nicht mehr möglich. Aber jetzt kommt's. Das wusste Anouar zu dem Zeitpunkt nicht. Also, dass Deborah so schwer verletzt war, dass sie auf jeden Fall sterben würde. Er musste nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft davon ausgehen, dass er ihr noch hätte helfen können. Also, dass sie noch leben würde, wenn er den Notruf gewählt hätte. Und deshalb wird er wegen Unterlassen angeklagt, aber eben nur wegen eines versuchten Totschlags, weil er ihr Leben eben nicht mehr hätte retten können.
Und tritt er denn im Gericht so cool auf wie auf den Fotos in der Fahndung?
Nee, gar nicht. Also von diesem coolen Typen, der er auf den Fotos in den Medien war, das ist ja beschrieben, Anna, ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Er sitzt im Gericht im ordentlichen und unauffälligen hellblauen Hemd. Mir fällt sein Gesichtsausdruck auf. Der hat sowas Leidendes, irgendwie so ein bisschen ja erschrocken, ungläubig, selbstmitleidig. Aber diesen Gesichtsausdruck, den hat er gefühlt eigentlich immer.
Und hat die Staatsanwaltschaft eigentlich Indizien dafür, dass Anouar Deborah misshandelt hat? Also es könnte ja rein theoretisch auch ein Suizid gewesen sein oder vielleicht sogar ein Unfall, dass sie vom Balkon gefallen ist. Woran macht sie denn die Misshandlung fest?
Na, die Polizei hatte die Leiche von Deborah in der Rechtsmedizin obduzieren lassen. Und dabei haben die Rechtsmediziner und Medizinerinnen mindestens 6 Verletzungen am Kopf und im Gesicht entdeckt und auch dokumentiert, die sich nicht mit diesem Sturz und dem Aufprall auf den Boden erklären lassen. Außerdem war es so, dass Deborah offensichtlich ganze Haarbüschel ausgerissen wurden. Und noch weitere Spuren weisen darauf hin, dass ihr die Atemwege mit Gewalt zugedrückt wurden. Und dann hat sie auch noch eine Schnittverletzung am Daumen, offenbar von einem Messer.
Okay, es gibt also wirklich ganz klare Hinweise darauf, dass sie vor ihrem Sprung vom Balkon misshandelt wurde.
Ja, und auch Spuren in der Wohnung deuten darauf hin. Als die Polizei nach ihrem Sprung in die Wohnung kam, da hat sie die ganz verwüstet vorgefunden. Es sah alles danach aus, dass vorher ein Kampf stattgefunden hat. Aus einer Kommode waren zum Beispiel die Schubladen rausgerissen. Ein Wäscheständer lag umgekippt im Wohnzimmer. Auf dem Boden lagen Klamotten rum, darunter ein Bademantel. Also alles wirklich ein großes Chaos. Und vor allem war in der Wohnung Blut. Vor allem im Wohnzimmer gab es eine große Blutlache auf dem Boden und darin, in dieser Blutlache, waren dann auch noch Haarbüschel von Deborah.
Was für ein Albtraum. Und weißt du, was ich die ganze Zeit im Kopf habe? Erinnerst du dich an die Bilder vom 11. September in New York, wo Menschen aus Panik und aus Angst vor den Flammen aus den Fenstern sprangen? Ich habe immer so dieses fürchterliche, dieses Bild vor Augen. Und da habe ich schon immer gedacht, wie schlimm muss diese Angst sein, dass man das macht? Was für einen Gedanken musst du im Kopf haben, dass die Lösung ist, ich springe aus dem Fenster. Wie unaushaltbar muss Deborahs Angst zu dem Zeitpunkt gewesen sein? Ich habe das immer vor Augen und finde es ganz furchtbar. An diesem ersten Prozesstag, nachdem die Anklage verlesen ist, bekommt Anwar erstmals Gelegenheit, sich zu all dem und vor allem zu den Vorwürfen gegen ihn zu äußern. Nutzt er die?
Nee, er sagt erstmal noch nichts. Sein Anwalt kündigt aber an, dass er am nächsten Verhandlungstag dann eine Erklärung für ihn abgeben will. Und das passiert dann auch am 26. Mai, dem zweiten Verhandlungstag. Da verliest der Anwalt eine schriftlich vorbereitete Erklärung für Anwar. Darin erzählt er erstmal ein bisschen, wie Anwar in Hamburg gelebt hat. Der hat da, wie gesagt, 2 bis 3 Mal die Woche bei einem Security-Unternehmen gejobbt. Am Wochenende war er oft auf dem Kiez unterwegs, wo er im Frühjahr 2024 dann ja auch Deborah kennengelernt hat. Mit ihr hat er oft Alkohol getrunken, sagt der Anwalt, und wohl auch Kokain genommen, so heißt es zumindest in der Erklärung. Deborah sei auch ein paar Mal bei Anwar in seiner Unterkunft in Neu-Wulmsdorf gewesen. Der Anwalt spricht dann für Anwar von einer Freundschaft plus. Sie habe es aber als richtige Beziehung verstanden und von gemeinsamen Kindern gesprochen. Das wiederum habe Anwar aber nicht gewollt. Er hat ja bereits einen kleinen Sohn mit einer anderen Frau. In der Nacht vom 15. auf den 16. August, also kurz bevor alles passiert ist, haben sich Deborah und Anwar auf der Reeperbahn getroffen und zwar im goldenen Handschuh.
Nicht im Ernst, im goldenen Handschuh. Damit startet ja sofort ein Kopfkino der ganz besonderen Art. Also ich glaube nicht, dass sich viele den goldenen Handschuh jemals von innen angeguckt haben, aber trotzdem weiß jede und jeder in Hamburg, dass das Stammlokal von Fritz Honka war. Sicher der spektakulärste Serienmörder der Hamburger Geschichte oder sagen wir mal der jüngeren Hamburger Geschichte. In den 70er Jahren hat Honka mindestens 4 Frauen ermordet und angefangen haben seine grauenhaften Geschichten immer irgendwie im goldenen Handschuh. Und wer es damals nicht mitverfolgt hat, der hat spätestens das Werk von Heinz Strunk gelesen oder dann ja später die Verfilmung von Fatih Akin gesehen. Also goldener Handschuh, also das macht schon was.
Ja, und seit diesem Buch und im Film gilt das auch irgendwie als Kultkneipe. Es ist aber schon eine ganz schöne Kaschemme, kann man sagen. Der goldene Handschuh war jedenfalls der Startpunkt für Deborah und Anwar. Danach waren sie bis in den späten Nachmittag bei Deborah zu Hause in der Wohnung da in Eilbek. Ehe sie dann am Abend wieder losgezogen sind zum Steindamm und zum Jungfernstieg. Überall hätten sie Alkohol getrunken, sagt der Anwalt. Es ging wohl um Wodka Energy Drinks. Dann sind sie wieder zu ihr gegangen. Da haben sie auch noch mal weiter getrunken. Anwar hat wohl auch Kokain genommen. Jetzt gab es wohl auch noch eine Flasche Champagner. Die beiden haben da an diesem Nachmittag dann über ihre Beziehung auch gesprochen. Dann hatten sie auf dem Sofa Sex. Anwar ist danach eingeschlafen. Und jetzt kommt der Teil der Geschichte, der dann doch erheblich von der Version in der Anklage abweicht. Anwar sagt in der Erklärung nämlich, er sei dann davon aufgewacht, dass Deborah laut gewesen sei. Sie habe ihn angeschrien. Sie habe am Küchentisch gesessen, von da ein Glas auf ihn geworfen und gerufen, du Hurensohn, du Bastard, du hast mich nur benutzt. Du hattest was mit anderen Frauen.
Einfach so aus dem Nichts oder kann er irgendwas erzählen, was seine Version der Geschichte stützt?
So schildert er es in der Erklärung, als wenn es wie aus dem Nichts gekommen wäre. In der Erklärung heißt es dann auch, im Nachhinein gehe ich davon aus, dass Deborah wohl in mein Handy geschaut hat, als ich geschlafen habe. Da gab es wohl Nachrichten von Lucy, seiner Ex-Freundin, also die auch die Mutter seines Sohnes ist. Jedenfalls habe Deborah geschrien, du hast mich nur verarscht, du hast mich nur benutzt, du Hurensohn. Und dann, sagt Anwar in der Erklärung, habe sie, also Deborah, plötzlich ein Messer in der Hand gehabt. Er habe dann noch gesagt, ich will gehen, aber sie sei mit dem Messer auf ihn zugekommen. Er hätte dann versucht, ihr das Messer wegzunehmen. Sie hätten dann darum so ein bisschen gerangelt und dabei hätten sie sich dann beide an den Händen verletzt. Er sagt in dieser Erklärung, im Gerangel bin ich rückwärts auf das Sofa gefallen, irgendwie ist die Klinge des Messers abgebrochen und bei dem Gerangel habe Deborah, Zitat Anwar in der Erklärung, vielleicht Schläge von mir am Kopf abbekommen. Daran habe er aber keine Erinnerung mehr. Er hat auch keine Erklärung dafür, dass die Polizei in der Wohnung mehrere Haarbüschel fand, die Deborah ja offensichtlich ausgerissen worden waren. Anwar, so heißt es weiter in der Erklärung, die der Anwalt für ihn verließ, der sei dann ins Bad gegangen, um sich das Blut von den Händen abzuwaschen. Er will sich ja im Gerangel mit dem Messer geschnitten haben. Und als er noch im Bad war, da will er plötzlich gehört haben, wie die Balkontür geöffnet wurde. Er habe daraufhin ins Wohnzimmer geschaut und da habe er gesehen, wie Deborah auf dem Balkon zum Geländer gegangen und darüber gestürzt sei. Er habe noch gerufen, nein, nein, aber es sei zu spät gewesen.
Also ehrlich, so richtig leicht fällt es mir offen gestanden nicht, diese Version zu glauben. Vielleicht bin ich voreingenommen, aber wenn man sich jetzt gerade noch die blutigen Hände im Badezimmer wischt, fällt mir da gerade ein. Dann gehst ins Badezimmer, wäscht dir die Hände, Deborah merkt das Ganze und will abhauen, dann ist doch viel naheliegender, ganz normal durch die Wohnungstür abzuhauen und nicht über den vierten Stock 15 Meter Tiefe. Das ergibt doch tatsächlich, auch wenn man drüber nachdenkt, nur sehr wenig Sinn.
Na, das ist zumindest seine Version, was an diesem Nachmittag passiert sein soll. Er sagt dann noch in der Erklärung, als ich sie unten liegen sah, bin ich sicher davon ausgegangen, dass sie tot ist. Ich war in Panik, deshalb bin ich dann raus aus der Wohnung. Ich bin runtergerannt, einfach weggerannt bis zur U-Bahn-Station Ritterstraße. Er sagt zu seiner Flucht, ich bin abgehauen, weil ich dachte, alle denken, ich habe sie geschubst.
Okay, sagen wir mal, ich glaube ihm mal so. Dann müsste er doch jetzt in tiefer Trauer sein. Wenn er so unschuldig gewesen wäre, wie er behauptet, dann wäre er doch voll verzweifelt und setzt ihn nicht einfach ins Ausland ab, oder? Also eigentlich haust du doch nicht vom Tatort ab, wenn du dir deine große Liebe da liegen siehst, sondern im Gegenteil gehst hin, guckst, was passiert ist und stellst fest, ob du helfen kannst oder nicht, rufst einen Rettungswagen, machst irgendwas. Nee, Ecke, ich finde, es bleibt einfach wirklich unglaubwürdig.
Das ist jetzt die Aufgabe des Gerichts, rauszufinden, was an seiner Geschichte stimmt und was nicht und was genau in dieser Wohnung passiert ist.
Am nächsten Prozesstag kommt erst einmal der Rechtsmediziner, der die Leiche von Deborah obduziert hatte. Das ist der 27. Mai, man könnte sagen Showdown im Gericht. Letztlich kann man ja nur über die Spuren versuchen, so genau wie möglich zu rekonstruieren, ob seine Geschichte nun stimmt oder nicht.
Ja, so ist es. Der Rechtsmediziner sagt, dass er die Leiche auf drei Komplexe hin untersucht hat. Einmal die Frage natürlich, woran ist Deborah gestorben? Welche Verletzungen sind auf die Notfallmaßnahmen durch die Notfallsanitäter vor Ort und später die Maßnahmen im Krankenhaus zurückzuführen? Und dann, was hat sie sonst noch für Verletzungen am Körper?
Und die Todesursache, die ist aber recht eindeutig.
Ja, Deborah ist an einem sogenannten Polytrauma gestorben, verursacht durch den tiefen Sturz. Der Rechtsmediziner sagt, Deborah ist nach ihrem Balkonsprung mit den Beinen zuerst aufgekommen. Ihr Körper wurde dadurch, das sagt er wörtlich, das muss man jetzt kurz aushalten, wie eine Ziehharmonika zusammengedrückt. Dadurch seien die anderen Verletzungen entstanden. Die Höhe 15 Meter sei lebensgefährlich. Der Rechtsmediziner zählt zahlreiche Verletzungen auf. Es gibt auch einzelne Verletzungen, die auf diese Reanimationsmaßnahmen im Schockraum der Klinik zurückzuführen sind. Die sind hier aber natürlich jetzt nicht so relevant.
Es bleibt also entscheidend, welche Spuren es gibt, die auf vorherige Misshandlungen hinweisen.
Ja, genau. Und dazu sagt der Rechtsmediziner, es gibt einige Verletzungen, die nicht sturzbedingt sind. In der Verteilung der Verletzungen und in der Menge sei das mehr als durch einen solchen Sprung vom Balkon und dem Aufprall auf dem Boden zu erwarten wäre. Er fängt an mit Deborahs Gesicht. Da hätte sie 6 kleinere Verletzungen gehabt, die sich nicht mit diesem Sturz erklären ließen. Die seien links und rechts der Nase, auf der Stirn und am Kinn, während der zentrale Gesichtsbereich unverletzt geblieben ist. Und dazu sagt der Mediziner, bei einem Sturz auf das Gesicht hätte die Nase natürlich was abbekommen müssen.
Ja, hat sie aber nicht. Und das heißt dann, die Verletzungen im Gesicht sind ganz klare Hinweise auf vorherige Gewalt.
Ja, der Rechtsmediziner spricht von stumpfer Gewalteinwirkung. Das bestätigt sich für ihn durch eine weitere Auffälligkeit. Deborah hatte kein Schädel-Hirn-Trauma, das heißt, sie ist nicht mit dem Kopf aufgeschlagen. Alle Verletzungen dort am Kopf und im Gesicht, die müssen also eindeutig anders entstanden sein. Dann kommt der Mediziner zu weiteren Spuren am ganzen Körper. Deborah hatte Hautunterblutungen an den Oberarmen. Die stammen laut dem Rechtsmediziner daher, dass sie da festgehalten wurde. Im Ergebnis sagt er dann, das Maß und die Verteilung der Verletzungen zeigen, dass sie nicht durch den Sturz entstanden sind. Sie sprechen klar für eine vorausgegangene Auseinandersetzung.
Ja, und wenn du jetzt Auseinandersetzung sagst, dann steht das ja für deutlich mehr als eine kleine Rangelei, wie Anouars behauptet hat.
Eine Frage ist dann natürlich auch noch, ob das alles überhaupt frische Verletzungen sind, also welche, die wirklich unmittelbar vor ihrem Sprung entstanden sind. Es wäre ja auch denkbar, dass das alte Verletzungen sind, ne? Und das könnte dann gegen einen Paniksprung wegen aktueller Misshandlungen sprechen. Aber dazu sagt der Rechtsmediziner ganz eindeutig und wörtlich, für ältere Verletzungen spricht gar nichts. Die Richterin, die fragt dann noch, ob die Hämatome am Körper von Deborah womöglich auf den vorausgegangenen Sex zurückzuführen sind. Dazu sagt der Arzt, nee, das Maß der Hämatome würde die erwartbaren Spuren nach dem Sex überschreiten. Die seien nicht charakteristisch für sexuelle Handlungen.
Das klingt dann alles so fürchterlich, wenn du mir das hier in unserem kleinen Podcast-Studio erzählst. Wie muss das dann erst im Gerichtssaal 237 geklungen haben? Und da sind dann ja vermutlich auch noch Angehörige und Freunde von Deborah dabei. Wie waren das eigentlich im Saal?
Also ihre Eltern, ja, die waren jedes Mal da. An jedem einzelnen Verhandlungstag haben sie da mitgesessen. Die sind keine Nebenklägerinnen und Nebenkläger. Ich weiß es nicht, warum sie sich dagegen entschieden haben. Bei einem so schweren Gewaltverbrechen, wie es hier im Raum steht, wäre eine Nebenklage natürlich möglich gewesen. Das sind sie nicht, aber trotzdem, sie sind jedes Mal da und sitzen immer hinten mit uns im Zuschauerraum.
Und wie hast du sie erlebt? Das ist doch der schlimmste Albtraum, den man sich vorstellen kann.
Ja, zweifellos. Die Mutter, die ist so eine ganz kleine, angegraute Frau. Der Vater, der ist offenbar nicht der leibliche Vater von Deborah. Und er ist auch sehr viel gefasster als die Mutter. Die Mutter, die weint sehr viel. Also auch, als sie da vom Rechtsmediziner hört, ne, welche schlimmen und letztlich ja auch tödlichen Verletzungen ihre Tochter hatte, da bricht sie immer wieder in Tränen aus. Und der Vater oder Stiefvater, der legt dann immer tröstend den Arm um sie. Ja, er weint nicht. Ansonsten sind aber meistens nur sehr wenige Zuschauerinnen und Zuschauer mit da.
Relevant ist dann noch ein Prozesstag, an dem Polizisten und Rettungskräfte aussagen, die Deborah damals direkt nach dem Sprung noch lebend angetroffen haben. Was kommt denn bei Ihrer Befragung raus?
Also ein Polizist erzählt zum Beispiel, dass Deborah erst noch ansprechbar war. Sie habe sogar noch gesagt, dass sie vor ihrem Freund geflüchtet sei. Und auch ein Sanitäter erinnert sich an Worte wie, ich musste weg, ich bin gesprungen. Im Gericht wird dann auch noch der Notruf abgespielt, den dieser Nachbar getätigt hatte, der als erster bei Deborah war. Er muss die 112 gewählt haben, als er schon im Hinterhof war, denn auf diesem Notruf ist im Hintergrund sogar noch ihre Stimme zu hören. Ich selbst war an dem Tag jetzt nicht im Gericht, aber das wird im Prozess später immer wieder zitiert. Zu hören ist, wie sie leise sagt, mein Freund hat mich verprügelt, er wollte mich umbringen.
Das klingt ja eigentlich alles ziemlich eindeutig.
An einem weiteren Prozesstag sagt dann noch eine Ex-Freundin von Anouar aus, die Mutter seines Sohnes. Und sie berichtet auch von Gewalt. Anouar sagt, sie habe 2 ganz extreme Seiten. Er könne liebevoll sein, aber eben auch hochaggressiv. Er habe sie, also diese Ex-Freundin, auch öfters geschlagen und getreten. Anschließend habe er sich dann meistens bei ihr entschuldigt. Und es gab auch schon mal eine solche Situation mit einem Balkon. Auch diese Frau war schon mal vor Anouar auf dem Balkon geflohen. Er konnte sie aber noch zurückziehen.
Das macht diese Geschichte ja fast absurd. Da gibt es also gleich 2 Frauen, die sich vor ihm in Sicherheit bringen wollen und dabei den Balkon als ihre letzte Rettung sehen. Und allein, Elke, wenn ich schon höre, dass es dieses Muster gibt, ne? Erst misshandle ich dich, um mich dann jedes Mal zu entschuldigen und vermutlich auch gleich noch hoch und heilig zu versprechen, dass ich das niemals wieder tun würde. Das ist schon wirklich grauenhaft.
Deborah hatte übrigens Kontakt zu dieser Ex-Freundin. Sie hat wohl mal über soziale Medien versucht, sie zu kontaktieren und sie da angeschrieben. Und Deborah hat dieser Ex-Freundin da offenbar früher schon mal erzählt, dass sie von Anouar geschubst worden sei. Und sie hat ihre Vorgängerin auch gefragt, wie sie Anouar einschätzen würde.
Okay, also es gibt definitiv eine Vorgeschichte mit Gewalt gegen Frauen.
Ja, das deutet sich da an, genau. Anouar wird übrigens auch psychiatrisch exploriert, also begutachtet. Die Sachverständige erstattet ihr Gutachten gegen Ende des Prozesses. Und sie sagt, Anouar zeige eine erhöhte Gewaltbereitschaft. Er habe antisoziale Züge und mangelnde Empathie. Außerdem neige er zur Schuldexternalisierung. Also er sucht die Schuld, wenn was passiert ist, eher bei anderen als bei sich selbst.
Damit ist die Beweisaufnahme dann geschlossen und die Staatsanwältin hält ihr Schlussplädoyer. Das Ganze ist dann am 9. Juli.
Und für die Staatsanwältin steht außer Frage, dass sich Anouar wie angeklagt schuldig gemacht hat. Also den Ablauf schildert sie so wie schon zu Beginn des Prozesses. Sie sagt, es gibt keinen Grund, warum sich Deborah in den Tod hätte stürzen sollen, außer dem, den sie selbst genannt hat, als sie noch bei Bewusstsein war, nämlich dass Anouar sie misshandelt hat. Ihre beste Freundin, also die beste Freundin von Deborah, die hatte im Prozess auch noch ausgesagt, dass Deborah Angst vor Höhe hatte, weshalb sie sich, wenn sie zum Rauchen auf den Balkon gegangen ist, immer direkt vorne an die Tür gesetzt hat. Also, dass sie dann da an diesem Tag vorne ans Geländer gegangen sei, das sei eindeutig Ausdruck davon gewesen, dass sie in heller Panik gewesen sein muss vor Anouar. Die Staatsanwältin zählt dann auch nochmal die Verletzungen von Deborah auf, vor allem die, von denen dieser Rechtsmediziner gesagt hatte, sie seien nicht mit dem Sturz zu erklären. Und sie verweist auch nochmal auf das Spurenbild in der Wohnung. Also die flächigen Blutspuren von Deborah, ihre ausgerissenen Haarbüschel in einer Blutlache. Und die Staatsanwältin folgert, mit all dem lässt sich die Schilderung des Angeklagten nicht in Einklang bringen. Die Staatsanwältin kommt dann auch noch auf das Verhalten von Anouar danach zu sprechen, also nachdem Deborah runtergesprungen war. Und sie fragt, Anouar ist sofort geflüchtet, er hat sich verborgen gehalten und sich dann ins Ausland abgesetzt. Frage, warum sollte man das tun, wenn man unschuldig ist?
Also für die Staatsanwältin ist völlig klar, dass er eine Körperverletzung mit Todesfolge begangen hat. Dann kommen wir jetzt zu dem zentralen juristischen Problem, um das es in diesem Fall geht.
Genau, Körperverletzung mit Todesfolge, das meint eigentlich, dass ein Täter oder eine Täterin jemand anderes so schwer verletzt, dass er oder sie dann daran stirbt. Also an diesen Verletzungen, die explizit durch diese Misshandlungen entstanden sind. Hier war es so, dass Anouar Deborah durchaus verletzt hat, ne, durch seine Misshandlungen. Daran, an diesen Verletzungen, ist sie aber ja nicht gestorben. Sie ist gestorben, weil sie vom Balkon gesprungen ist. Da hat Anouar sie aber nicht gestoßen oder geschubst. Dann wären wir sowieso noch mal beim ganz anderen Delikt. Ne? Dann wären wir jetzt bei Totschlag oder sogar beim Mord. Nein, sie ist gesprungen, ohne dass er sie dabei berührt hat. Diese wichtige, zentrale Frage ist also, ist ihm ihr Tod trotzdem zuzurechnen?
Also ganz unjuristisch würde ich jetzt natürlich sagen, na ja, klar ist ihm das zuzurechnen. Sie war ja nur so in Panik, weil er sie so bedroht hat. Also weil sie vor ihm weglaufen wollte, vor weiteren Misshandlungen. Ich fand es jetzt ganz logisch.
Aber so einfach ist es leider nicht. Dieser reine Kausalzusammenhang, der reicht nämlich nicht aus. Es muss eine engere Beziehung geben zwischen seiner Tat, also seinen Misshandlungen und ihrem Tod. Juristisch gesprochen, genau die Gefahr, die er mit seiner Tat gesetzt hat, also mit den Schlägen, die muss sich realisiert haben, als sie dann gesprungen und dabei ums Leben gekommen ist. Das nennt sich deliktsspezifische Gefahr. Und da sagt die Staatsanwältin, bei einer solchen schweren Misshandlung ist ein Fluchtverhalten des Opfers absolut deliktstypisch. Das sei eine ganz deliktsspezifische Reaktion, die dem, so sagt es die Staatsanwältin, dem menschlichen Selbsterhaltungstrieb entspricht. Sie sagt, Deborah, die hat für sich gar keine andere Möglichkeit gesehen, als sich in den nahezu sicheren Tod zu stürzen. Und ihren Tod, den habe er mindestens bewusst fahrlässig verursacht, als er sie durch die Wohnung gejagt hat. Und deshalb verlangt die Staatsanwältin für ihn eine Bestrafung wegen einer Körperverletzung mit Todesfolge.
Und es gibt ja noch einen zweiten Teil der Anklage, nämlich der versuchte Totschlag durch unterlassene Hilfeleistung, als Deborah schon unten am Boden lag und Anouar einfach abgehauen sein soll. Was sagt die Staatsanwältin dazu?
Na, dazu sagt sie jetzt doch nein. Also diese Straftat, die sieht sie bei ihm jetzt doch nicht. Es sei nämlich nicht auszuschließen, sagt sie, dass Anwar vielleicht wirklich dachte, Deborah sei schon tot und er könne sie gar nicht mehr retten. Also laut der Staatsanwältin ist Anwar wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig und dafür fordert sie für ihn 10 Jahre Gefängnis. An der Stelle, als die Staatsanwältin das sagt, da dreht sich Anwar dann mit so ganz erschrockenem Gesicht nach links zu seiner Arabisch-Dolmetscherin um. Er will sich da offensichtlich vergewissern, dass er das richtig verstanden hat. Er wirkt wirklich erschrocken.
Nach der Staatsanwaltschaft ist Anwars Anwalt an der Reihe mit dem Plädoyer und naturgemäß sieht er die Sache ganz anders.
Er steigt mit den Verletzungen ein, die vor diesem Balkonsprung durch die Schläge von Anwar entstanden sein sollen. Und dazu sagt der Anwalt, so ein Sturz, der funktioniert nicht wie im Film. Zitat: Wir können manche Verletzungen vielleicht nicht erklären. Für ihn, also den Anwalt, ist das, was Anwar gesagt hat, durch dieses Verletzungsbild zumindest nicht widerlegt. Er sagt dann, dass Deborah psychisch labil gewesen sei. Sie habe in den Wochen vor ihrem Tod depressiv klingende Nachrichten verschickt. Sie sei eben sehr schwer verliebt in Anwar gewesen, gleichzeitig sehr eifersüchtig und immer wieder auch verzweifelt, weil sie sich ihre Beziehung eben so anders vorgestellt hatte als er.
Wie jetzt soll das alles plötzlich ein Suizid in einer psychischen Notlage gewesen sein? Es gab doch aber diesen Anruf, auf dem Deborah im Hintergrund gesagt hat, mein Freund hat mich verprügelt. Was sagt der Anwalt denn dazu?
Na, daran kommt er natürlich auch nicht vorbei. Er sagt, sie war an dem Nachmittag in Panik, ja, deshalb ist sie auch gesprungen. Dass sie sinngemäß gesagt habe, ich musste weg, das könne aber auch ein Selbstschutzreflex gewesen sein, weil sie nicht gewusst hätte, wie sie ihren Sprung sonst hätte erklären sollen. Der Anwalt sagt, das halte ich durchaus für eine Möglichkeit.
Das erschließt sich mir jetzt tatsächlich nicht so. Die Frage, wie sie ihren Sprung erklären soll, scheint mir wirklich nicht ihr dringlichstes Problem gewesen zu sein. Also auch wenn sie in einer schweren Krise gewesen wäre, wäre sowas wie Scham bestimmt kaum etwas gewesen, worüber sie sich da Gedanken gemacht hätte. Das klingt schon, ich finde, ein bisschen nach einer müden Erklärung. Und jetzt kommt der Anwalt dann sicher auch noch auf die Frage zu sprechen, ob Anwar der Tod von Deborah zuzurechnen ist.
Ja, und dazu sagt er erwartungsgemäß nein.
Natürlich nicht.
Er geht ja ohnehin nicht von gezielten Misshandlungen, sondern von einem Gerangel im Streit zwischen den beiden, also zwischen Deborah und Anwar aus. Und er sagt, der Anwalt, damit hat Anwar überhaupt nicht gerechnet, dass Deborah im Streit vom Balkon springen würde. Und er habe auch nicht damit rechnen müssen, dass sie so in Panik gerät und vom Balkon springt. Und deshalb fordert der Anwalt für Anwar einen Freispruch.
Freispruch? Sie springt vor seinen Augen in den Tod. Er lässt sie einfach im Hof schwer verletzt liegen und macht sich vom Acker. Und der Anwalt sagt, boah, alles richtig gemacht?
Na, zwischen alles richtig gemacht und strafbar gibt es ja schon noch einen größeren Graubereich. Aber ja, das ist sein Plädoyer. Dann hat Anwar noch das sogenannte letzte Wort. Er dreht sich dafür in Richtung der Eltern von Deborah im Zuschauerraum um und er spricht dann von Beileid für die Familie. Er sagt dann noch, Deborah lag mir sehr am Herzen.
Alle Seiten haben gesprochen, Zeit fürs Urteil. Und das gibt es gleich nach diesem ganz besonderen Podcast-Tipp, den wir diese Woche für euch haben. Kunstverbrechen, True Crime meets Kultur. Darin geht es um spektakuläre Kriminalfälle aus der Welt der Kunst.
Ich war born football player. Es gibt geborene Fußballspieler. Ich bin ein geborener Dieb.
Kunstverbrechen, der True Crime Doku Podcast, ist zurück mit neuen spannenden Kriminalfällen aus der Welt der Kunst.
Der Mann mit den Picasso-Händen, ne? Picasso konnte ja auch aus Scheiße Gold machen, ne? Und so ist es bei mir nicht anders.
Wir sind auf den Spuren eines genialen Fälschers. Und es geht um spektakuläre Diebstähle von 2 Van Gogh-Bildern.
Okay, ich stehe jetzt an der Stelle vom Museum, wo die Diebe damals eingebrochen sind.
Und einer Bronzestatue aus der Nazi-Zeit.
Das ist Kunst, ist die so in rechten Kreisen gefällt. Und das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, ah ja, stimmt. Leni Riefenstahl lässt grüßen, diese schönen Körper, ja, und arisch.
Alle Folgen von Kunstverbrechen hört ihr in der ARD-Audiothek.
Sehr spannend. Ich habe reingehört, hört da auch unbedingt mal rein. Wir verlinken euch Kunstverbrechen auch nochmal bei uns in der Folgenbeschreibung. Elke, am 16. Juli, also eine Woche später, verkündet die Kammer das Urteil gegen Anwar.
Ja, und die Kammer verurteilt Anwar zu 7 Jahren Haft. Anwar, der wirkt total bestürzt, als er das hört. Er dreht sich wieder zur Dolmetscherin um und vergewissert sich, dass er das richtig verstanden hat. Auf mich wirkt es so, als wenn er ernsthaft mit einem Freispruch gerechnet hätte und jetzt ganz erschrocken ist, dass er wirklich für das, was passiert ist, verurteilt wird. Interessant ist, die Kammer, die bleibt zwar deutlich unter der Strafforderung der Staatsanwälte, ne, die Staatsanwältin hatte ja 10 Jahre Gefängnis verlangt, jetzt bekommt er nur 7 Jahre, aber trotzdem verurteilt die Kammer Anouar sogar wegen mehr Straftaten, als die Staatsanwältin das gefordert hat. Sie verurteilt ihn nämlich auch noch wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen. Dazu sagt die Vorsitzende Richterin zum Angeklagten, sie konnten sich eben nicht sicher sein, dass Deborah nach dem Sprung direkt tot war. Und das waren sie auch nicht. Als Deborah im Innenhof lag, da habe von außen erstmal gar nichts darauf hingedeutet, dass sie so schwer verletzt ist, dass sie tot war. Und die Richterin sagt zu Anouar, sie hatten rechtlich und menschlich die Pflicht, etwas zu tun und ihr zu helfen. Stattdessen, Zitat, sind sie einfach abgehauen.
Und was sagt sie zu dem, was vorher in der Wohnung passiert ist?
Dazu sagt sie, dass die Einlassung von Anouar überhaupt nicht plausibel sei. Deborah sei nicht in suizidale Absicht gesprungen, sondern in Panik. Sie habe dann ja noch mehreren Personen gesagt, mein Freund hat mich verprügelt. Und die Richterin, die spricht den Notruf des Nachbarn an, der ja im Gericht abgespielt worden war. Und sie fragt dann, was soll denn noch eindrucksvoller sein? Und sie fragt Anouar auch, wenn Deborah sie, wie sie behaupten, angegriffen hat, warum fliehen sie denn dann da vom Tatort? Als er in Italien aufgegriffen wurde, da hat er diese Geschichte, die er im Gericht erzählt hat, auch noch nicht erzählt. Also diese Version hat er wirklich Monate später zum allerersten Mal im Gericht zum Besten gegeben. Die Richterin wendet sich dann noch ausdrücklich an die Eltern von Deborah im Zuschauerraum und sie sagt, ihnen gilt unser Mitgefühl, wir sind in Gedanken bei ihnen. Sie sagt dann auch noch, die Richterin, das ist ein sehr tragischer Fall, nicht ein Fall, wo der Angeklagte böswillig und absichtlich töten wollte. An der Stelle schüttelt Anouar dann übrigens demonstrativ den Kopf. Auch für Anouar sei das alles ein tragischer Verlauf gewesen, sagt die Richterin, aber den müsse er sich zurechnen lassen. Der Bundesgerichtshof, der habe solche tödlichen Panikreaktionen, also wenn jemand in Panik flieht und in den Tod stürzt, in früheren Entscheidungen schon mal als eine sogenannte deliktsspezifische Gefahr bei schwerer Misshandlung anerkannt und den Tod eines Gewaltopfers deswegen dem Peiniger zugerechnet. Und so macht das Gericht auch jetzt hier im Fall von Anouar.
Tja, Elke, das würde dich jetzt nicht wundern. Ich finde es natürlich gut. Wenn ich jemanden so sehr in Panik oder in panische Angst versetze und dieser Mensch dann etwas Irrationales tut, sich selbst schadet oder sogar tötet, dann muss ich mich dafür verantworten. Elke, in 2 Wochen melden wir uns wieder mit einem super spannenden Update. Ich freue mich voll drauf, ehrlich gesagt. Quasi einem dritten Teil vom Rockerkrieg aus unserer ersten Staffel. Denn im Fall Lisa sind weitere Urteile gefallen. Und falls ihr das noch nicht gehört habt, Folge 4 und 5 der ersten Staffel müsst ihr bis dahin gehört haben. Ist super spannend.
Ja, tut das unbedingt. Dann wisst ihr nämlich auch, worüber wir in der nächsten Folge sprechen werden. Jetzt ist es nämlich so, dass auch der Rest von Arashs Familie vor Gericht steht.
Wahnsinn. Tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.